Neues Jahr, neuer Brief. Nein, so nicht, aber könnte man fast sagen. Denn ab heute möchte ich mit euch den Brief des Jakobus betrachten. Doch bevor wir uns mit dem eigentlichen Text befassen, in der nächsten Predigt, werde ich erstmal zur Einführung ein paar Hintergrundinformationen weitergeben, damit wir den Brief auch besser verstehen und einordnen können. Denn gerade dieser Brief ist nicht unumstritten. Und der ein oder andere Bibelübersetzer, zum Beispiel Martin Luther, zweifelte sogar an der Zugehörigkeit zum biblischen Kanon. Er ist, so ist meine Überschrift oder die Titel zu dieser Predigt, ein angefochtener Brief. Wollen wir schauen, ob das auch zu Recht so ist? Da wir davon ausgehen können, dass Gott, der Herr, über sein Wort auch wacht, müssen wir diesen Brief auch zum Kanon zählen, sonst wäre er einfach nicht drin, schon gar nicht so eine lange Zeit. Der Kanon, also das, was in die Bibel gehört an den Briefen, die wir haben, das ist nicht durch Entscheidungen von Synoden oder anderen ähnlichen verbindlich festgelegt worden. Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist also keine Gruppe hingekommen und hat gesagt, den Brief nehmen wir, den Brief schauen wir noch ein bisschen und den Brief, den lassen wir mal ganz schnell hinten runterfallen. Sondern es hat sich entwickelt. Man hat in diesen Sitzungen nur die faktische Geltung der Briefe, der Bücher des Alten und Neuen Testaments nachvollzogen. Der Kanon hat sich, wie Karl Barth es formuliert hat, selber imponiert. Das Wort fand ich so schön, deshalb habe ich es genommen. Also imponieren heißt schon etwas Eindruck machen, richtig? Und das ist auch veraltet für sich geltend machen, sich zeigen. Das heißt, der Brief hat sich selbst gezeigt. Er hat sich selbst eingesetzt. Natürlich nicht als Brief, sondern der Brief hat das Papier. Aber Gott hat es so geführt. Das spricht nicht gegen die Autorität des biblischen Kanons, wie er uns heute vorliegt, sondern gerade für die Autorität. Weil nicht Menschen es waren, die entschieden haben, was in der Bibel steht und was nicht drin steht. Der Kanon ist somit kein Produkt kirchlicher oder theologischer Urteilsbildung, sondern das Werk des Heiligen Geistes in der Kirchengeschichte. Die Kirche hat in ihren Entscheidungen den gewachsenen Kanon lediglich bestätigt. Aber im 16. Jahrhundert ist die Stellung des Jakobusbriefes im neutestamentlichen Kanon wieder neu diskutiert worden. Er ist in Frage gestellt worden. Und da hat sich Luther vor allem hervorgetan. Zu Beginn Luthers Lehrtätigkeit konnte er nämlich im Anschluss an Augustinus noch keinen Gegensatz erkennen zwischen Jakobus und Paulus. Erst im Zuge seiner reformatorischen Erkenntnis und vor allem aufgrund unsachlicher Angriffe seiner römisch-katholischen Gegner, die diesen Brief für ihre Position gegen Luther in Anspruch zu nehmen suchten, kam Luther zu einer immer schärfer werdenden theologischen Kritik am Jakobusbrief. Darum bezeichnete er diesen Brief als eine strohene Epistel, die nichts enthalte, was dem Evangelium gemäß ist. Fangen wir mit dem ersten Vers an. Ich möchte uns lesen Jakobus 1,1. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Und aus diesem ersten Vers können wir schon einige Rückschlüsse ziehen über die Punkt 1 Art des Briefes, sowie den Verfasser und den Empfänger und drittens Abfassungsort und Abfassungszeit. Der Jakobusbrief in seiner Form ist ein Brief und genauer ein Send- und Rundschreiben an mehrere Einzelgemeinden, die 12 Stämme. Es wird daher unter die sogenannten katholischen Briefe gerechnet. Bevor jemand aufheult, mit katholisch ist nicht die katholische Kirche gemeint, sondern katholisch bedeutet das Ganze betreffend, allgemeingültig. die katholische Kirche hat sich diesen Titel angeeignet. Ob er ihr zusteht, stelle ich mal in Frage. Und zu diesen katholischen Briefen gehören neben Jakobus auch 1. und 2. Petrus, 1. bis 3. Johannes und auch der Judasbrief. Ein weiterer Herrenbruder, der sich in der Bibel findet. Ein Briefschluss mit Grüßen, wie man das aus den Paulusbriefen kennt, fehlt allerdings. Und in der Literatur zum Jakobusbrief ist deshalb immer wieder behauptet worden, dass der Jakobusbrief kein eigentlicher Brief sei, sondern bestenfalls eine ermahnende Lehrschrift mit brieflicher Einleitung. Doch wie gesichert ist dieses Urteil? Kann man das so machen? Entscheidend ist erstmal nicht, was die Forschung denkt, sondern was der Autor beabsichtigen will, wie der Autor sein Schreiben verstanden wissen will. Es geht nicht darum, was ich in einem Gedicht entdecke, sondern was der Dichter uns sagen will. Ich kann alles drin entdecken, auch in Hänschen klein, aber vielleicht ist es einfach nur ein Kinderlied. Jakobus will eindeutig, dass sein Schreiben als Brief an konkrete Adressaten verstanden werden soll. In der Antike gab es keine einheitliche Briefstruktur und keine verbindlichen Regelungen für die Abfassung eines Briefes. Alles, was einen schriftlichen Inhalt hatte, von einem Absender zu einem Empfänger übermittelt wurde, war ein Brief. Neben dem Privatbrief gab es in der griechischen Kultur eine Fülle anderer Briefformen. Deshalb kann die paulinische Form nicht zum Maßstab für alle Brieftypen im Neuen Testament gemacht werden. Ein Brief hatte somit keine einheitliche Grundstruktur, wie wir sie kennen. Absender, Adressat, Ort, Datum, Betreff, Anschreiben, Anrede und so weiter. Das alles fällt in einem Brief der antiken Kultur weg. Es könnte da sein, aber es ist nicht zwingend. Und die weitere Gestaltung liegt ausschließlich in der Hand des Verfassers. Und daraus folgt eben, dass die Formen der Briefe sich stark voneinander unterschieden. In einem Brief konnten durchaus dialogische Elemente wie fingierte Einwände, wie wir es in 1,13 lesen, und rhetorische Fragen wie 2,6 folgende und rhetorische Anreden enthalten sein. Auch die fehlenden Grüße am Ende sprechen nicht gegen den Briefcharakter. Der Ausblick auf das Kommen des Herrn, die Mahnung zur Geduld, der Aufruf zum gläubigen Gebet und die Ermahnung zur Wachsamkeit gegenüber Irrtum und Verführung, das, was wir alles im Kapitel 5 lesen, finden sich auch im Schlussteil anderer neutestamentlicher Briefe. Wir lesen davon in 1. Thessalonicher, 1. Korinther, 1. Petrus, 2. Petrus, Judas und auch Johannes. Also auch da können wir keine Regel ziehen, dass es heißt, es ist kein Brief. Dem Inhalt nach, ja, da handelt es sich um eine ermahnende Lehrschrift. Doch die Kennzeichnung, dass der Jakobusbrief ein Mahnschreiben ist, trifft es eben nicht ganz. Jakobus möchte in der Situation der Versuchung durch den Blick auf den wiederkommenden Herrn auch trösten. Er mahnt also nicht nur. Er möchte Mut machen zu lebendigem Glauben und zur Verantwortung füreinander vor Gott. Er ermahnt zum Aushalten in der Versuchung, zum Tun des Gehörten, zur Gleichbehandlung aller Gemeindeglieder, zum zuchtvollen Gebrauch der Zunge, zum friedfertigen Umgang untereinander und zur Geduld bis zum Kommen des Herrn, der am Ende sein Gericht halten wird. Er warnt vor der Macht der Begierden, vor Streit und Zorn, vor entehrendem Verhalten und Gewalt gegenüber Armen. Vor Glauben, der Werke ohne Werke bleibt, ist ebenso gewarnt. Vor Freundschaft mit der Welt, vor Verleumdung, vor selbstsicherer Lebensplanung und vor falschem Vertrauen auf eigene Kraft und Reichtum. Doch er tröstet auch die Angefochtenen in der Versuchung und die Armen in der Bedrückung, meistens durch die Reichen natürlich. Er macht Mut, in der Versuchung durchzuhalten. um die Weisheit Gottes zu bitten. Wir trauen uns manchmal nicht, etwas zu bitten, weil wir denken, das steht uns nicht zu. Aber gerade die Weisheit, um die sollen wir bitten. Die sollen wir um alles, was es gibt, kaufen. So sagt es uns Sprüche. Wir sollen das Wort Gottes mit Sanftmut annehmen, Gott untertan zu sein und so den Teufel überwinden, sich Väter im Glauben zum Vorbild nehmen, für die Kranken beten und sich um die Irrenden kümmern. Auch hier ist das nicht einfach nur Ermahnung, sondern Lehre. Verhalten, was soll ich tun? Aber Jakobus hat vor allem die Praxis des christlichen Glaubens im Blick. Und darin stimmt er mit den ermahnenden Teilen der Paulusbriefe überein. Allerdings fehlt, was bei Paulus typisch ist, der erste Teil, nämlich die Entfaltung des Evangeliums. Bei Jakobus werden Erinnerungen an Gottes gutes Handeln und an das Evangelium als die Voraussetzung für christliche Ethik im Zusammenhang der Ermahnung gegeben. Dass den Gemeinden durch mündliche Predigt bekannte Evangelium von Jesus wiederholt Jakobus nicht, sondern legt den Finger auf die wunden Punkte im Leben der Gemeinden und auch der einzelnen Christen. Gerhard Meyer schreibt dazu, Jakobus führt nicht hin zum Kreuz, sondern er kommt schon vom Kreuz her. Der Jakobusbrief ist auf die christliche Praxis orientiert. Er ist durchaus ein Lehrbrief. Jakobus war Lehrer in der Gemeinde. Aber er schreibt hier eben keine Abhandlung über ein einziges Thema, wie ich eben schon aufgezählt habe, sondern gibt Anleitung zur Praxis des Christseins unter diesen vielen Gesichtspunkten, die angesprochen werden. Die Verhältnisse in den Gemeinden, sie sind noch völlig urchristlich. Es sind Gemeinden, die sich in Synagogen treffen, so wie es in der Elberfelder 05 übersetzt wird, in Kapitel 2,2. Es gibt Lehrer, Älteste, Gemeindeleiter, vielleicht sogar Gemeinderichter. Man singt Psalmen, erfährt Glaubensheilung und Gebetserhörungen. Man salbt, knüpft an die Propheten und die Weisen im Alten Testament an und glaubt an Jesus, den Messias und Gottessohn. Das ist der Unterschied zu den jüdischen Synagogen. In alledem bleibt man eine Gemeinde von Brüdern, die ganz auf die Wiederkunft Jesu eingestellt ist. Und in diesem Warten auf den wiederkommenden Herrn vereinen sich Reiche und Arme, Hohe und Geringe, Unternehmer, Kaufleute, Tagelöhner. Die ganze Gesellschaft bildet sich in einer Gemeinde ab. Nicht die Veränderung der irdischen Verhältnisse wird angestrebt, sondern das Bleiben an der Wahrheit, um das Reich Gottes zu gewinnen. Das ist das Ziel. Und des Weiteren ist der Brief so stark auf Zitate von Jesu Worten aufgebaut worden, wie kein anderer Brief des Neuen Testaments. Das Verhältnis zu Jesus zeigt sich auch auf diese Weise als sehr eng. Ja, sie waren Brüder, aber Jesus war dennoch etwas Besonderes. Wenn man manchmal von einem jüdischen Charakter des Briefes gesprochen hat, dann ist das offensichtlich falsch. Außer den Worten Jesu sind die Weisheitslehrer des Alten Testaments von großer Bedeutung, ganz im Sinne Jesu. Jakobus nimmt ihre Erkenntnisse ebenso auf und gibt sie weiter. Außerdem verweist Jakobus auf alttestamentliche Glaubensvorbilder, Hiob und Elia. Jakobus ist beides, ein Ermutiger zum Glauben und ein unnachsichtiger Mahner gegenüber Sünden, die in den christlichen Gemeinden auftauchen. Voraussetzung ist das Heil das Jesus Christus bewirkt hat, nicht die Tat. Dabei muss Jakobus nicht mehr den Weg zum Heil aufzeigen. Er redet ja zu Christen. Sie sollten die Gnade kennen, sonst wären sie keine Christen. Er befasst sich vielmehr, was gelebter Glaube ist. Ich habe festgestellt, anscheinend ist das etwas, worüber ich in letzter Zeit öfter predige, gelebter Glaube. Denn der Philemon-Brief hatte die Gesamtüberschrift von mir, gelebter Glaube. Ich weiß nicht, also es ist wohl dran. Also, mit dem, was man früher Heiligung genannt hatte, nämlich gelebter Glaube, befasst sich der Jakobusbrief. Bedenkt man dies, dann darf man eben den Brief nicht mehr als gesetzlich oder gar unevangelisch abstempeln. Er ist genauso evangelisch wie die übrigen Briefe des Neuen Testaments. Und Jakobus und Paulus widersprechen sich nicht. Beide lehnen es ab, dass man sich mit menschlichen Leistungen die Gnade Gottes verdienen kann. Beide lehnen die Werke des Gesetzes ab. Andererseits bejahen beide, dass echter Glaube in der Liebe tätig ist, Früchte aufweist und zu guten Werken führt. Beide bejahen also die Werke des Glaubens. Werke, die aus Glauben kommen. Beachtet man dies, dann darf man nicht mehr von einem Widerspruch zwischen Jakobus 2,24 und Römer 3,28 reden. Jakobus sorgte zusammen mit Paulus dafür, dass aus der göttlichen Gnade keine billige Gnade wird. Der Brief des Jakobus ist ein Brief an Christen, der bis in die heutige Zeit Geltung hat. Er ist zwar an die Gemeinden in der Zerstreuung geschrieben, aber das waren Christen. Sie hatten Probleme, die wir auch haben. Und nicht die Form ist entscheidend, sondern der Inhalt, der Zweck des Briefes. Wenn du die Gnade Gottes erkannt hast, sie angenommen hast, dann lies diesen Brief sozusagen als Kurzanweisung für dein zukünftiges Leben. Wie habe ich mich zu verhalten? Jakobus sagt es dir. Kommen wir nun zu dem Verfasser des Briefes. Denn der Verfasser eines Briefes oder alttestamentlichen Buches, wenn er nicht bekannt ist, brauchen wir auch nicht danach forschen. Aber wenn er bekannt ist, dann sollten wir schon mal auf sein Leben schauen. Was und warum hat er diesen Brief geschrieben? Aus welcher Ecke kommt er? Als Verfasser des Briefes wird Jakobus genannt. Und wir gehen alle davon aus, dass es der Halbbruder des Herrn ist. Aber es werden 5 Personen mit diesem Namen im Neuen Testament erwähnt. Können sie nicht auch Verfasser dieses Briefes sein? Und das müssen wir näher betrachten. Denn aus dem ersten Vers geht nicht hervor, dass es Jakobus der Bruder des Herrn ist. Ja? 3 kommen für die Abfassung so eines bedeutenden Rundschreibens an die 12 Stämme in der Diaspora nicht in Frage, da sie zu unbekannt sind. Wir müssen uns vorstellen, Jakobus nennt sich als Knecht Gottes. Er muss also bekannt sein, damit er in der Diaspora, die ja nicht in Jerusalem ist, auch bekannt ist. Diaspora, das war Griechenland, das war bis Rom und darüber hinaus. Alle, wo Juden verstreut waren. Und 3 waren eben früher nicht so bekannt. Das ist Jakobus, Sohn des Alpheus, von dem wir in Matthäus 10,3 lesen. Jakobus, der Vater des Apostels Judas Thaddäus. Und beim 3. Jakobus fällt sogar die Zuordnung schwer, zumal es sich hier nochmals um 2 verschiedene Personen handeln könnte. Zu 2, die übrig bleiben, zählt der Apostel Jakobus, Sohn des Zebedäus und Bruder des Johannes. Aber der starb bereits sehr früh, nämlich 44 nach Christi als Märtyrer. Ein Aposteltitel wird aber im Jakobusbrief nicht erwähnt. Und es ist auch nicht anzunehmen, dass der Schreiber, wenn es sich um einen Apostel im engeren Sinne dieses Wortes gehandelt hätte, diesen weggelassen hätte bei der Selbstvorstellung. Außerdem setzt das Schreiben einen hohen Bekanntheitsgrad voraus, der davon ausgehen kann, dass allein an seinem Vornamen, eigentlich gab es ja nur den Namen, Nachnamen, wie wir sie heute kennen, gab es damals noch nicht, zu identifizieren ist. Wenn Jakobus schreibt, ich bin Jakobus, dann wussten die Menschen, ah, das ist genau dieser eine. Eine solche Bedeutung hatte aber nur, hatte der Apostel Jakobus, soweit uns bekannt ist, nicht gehabt. Er gehörte zwar zu dem inneren Kreis der Apostel, zu den ersten dreien, aber er hatte nicht diese Bekanntheit wie Jakobus, der Herrenbruder. Und daraus folgt, in Jakobus 1,1 ist der Jakobus gemeint, der älteste von vier Halbbrüdern des Herrn. Nur er hatte in der früheren judenchristlichen Gemeinde die Position, die für den Verfasser eines autoritativen Schreibens an die 12 Stämme in der Zerstreuung vorausgesetzt werden musste. Es ist ja nicht nur so, dass jemand einen Brief schreibt, sondern man sollte ihm auch folgen können. Er sollte Autorität haben, ein gewisses Ansehen. In der Interesse der bleibenden Jungfräulichkeit Marias, auch nach der Geburt Jesu, hat man die leibliche Halbbruderschaft des Jakobus mit Jesus in der kirchlichen Lehre schon früh bestritten. Warum sollte Maria jungfräulich bleiben? Die Frage ist nie geklärt worden, aber man wollte mit Maria eine besondere Person darstellen, die Maria aber gar nicht verlangt und gar nicht zusteht. Und so hat man dann gesagt, dass diese Brüder Jesu Söhne aus erster Ehe des Josef sind oder nur Vettern von Jesus sind. Das entspricht aber nicht der biblischen Lehre. Das können wir nicht aus der Bibel entnehmen und auch nicht aus den Geschichtsbüchern der damaligen Zeit. Zur Zeit des öffentlichen Wirkens Jesu gehörte Jakobus noch nicht zu seinen Jüngern. Zusammen mit seiner Mutter Maria und seinen anderen Brüdern verstand er nicht, wer Jesus eigentlich war. Mit anderen zusammen hegten die Brüder Jesu wohl die Hoffnung, er werde bei dem Laubhüttenfest seine Macht als Messias erweisen, aber sie glaubten noch nicht an ihn, so wie wir in Johannes 7 nachlesen können. Nach seiner persönlichen Begegnung mit dem Auferstandenen zwischen Ostern und Pfingsten, die man als seine Lebenswende betrachten muss, traf sich Jakobus, seine Mutter und seine Brüder regelmäßig mit den Aposteln. Jakobus war zugegen, als der Heilige Geist über die junge Gemeinde ausgegossen wurde. Und schon bald war er zusammen mit Petrus und Johannes einer der tragenden Säulen der Jerusalemer Urgemeinde, Galater 2,9. Und er übernahm nach dem Weggang des Petrus auch deren Leitung. Jakobus schlug bei der Auseinandersetzung zwischen Juden und Heidenchristen den entscheidenden Kompromiss vor, der für die Einheit der frühen Christenheit und den Fortgang der Heidenmission ausschlaggebend war. Sollen die Heidenchristen beschnitten werden, war die Frage. Und Jakobus sagte, unter anderem Jakobus, nein, nur von Blut und Ersticktem soll man sich fernlassen und Unzüchtigen leben. Er wird darin als eine vermittelnde Person der ersten Christenheit erkennbar. Über Jerusalem hinaus war er als maßgebende Persönlichkeit bekannt in Antiochien und bis hin nach Griechenland. Also das ist in der damaligen Zeit schon eine ganz schöne Strecke gewesen. Paulus gibt ihm sogar den Titel Apostel. Diesen Titel trägt Jakobus aufgrund seiner Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Wir lesen, wie Jesus den Zwölfen erschien und dann noch Brüdern und dem Jakobus, dem Bruder des Herrn. Es gab sonst keinen anderen Jakobus, denn die anderen Jakobusse waren Apostel. und aufgrund seines Auftrags mit gleichem Recht wie Paulus, der ebenfalls nicht zu dem engeren Apostelkreis der Zwölf gehörte. Wegen seines frommen Lebens wurde Jakobus der Gerechte genannt. Und er war nicht nur eine bedeutsame judenchristliche Führergestalt, sondern genoss offenbar auch unter den übrigen Juden großes Ansehen. Viele empörten sich, als er im Jahre 62 einer Lynchjustiz zum Opfer fiel und den Märtyrertod starb. Er wurde von der Zinne des Tempels geworfen, starb nicht sofort, wurde danach noch gesteinigt und erschlagen. Es war ziemlich grausamer Tod, aber sie wollten ihn zum Schweigen bringen, weil er immer den Messias verkündigte und darin nicht nachließ. Noch um 180 nach Christus steht ein Grab und Erinnerungsmal für ihn beim Tempel. Und es trug die Worte: Jakobus lebte, was er lehrte. Gelebter Glaube. Er gab sein Leben. Lange Zeit war der Jakobusbrief nur in den Kirchen des Ostens, also im griechisch sprechenden Bereich, bekannt. Und es dauerte verhältnismäßig lange, bis er in den Kanon der westlichen Kirchen auftauchte. Martin Luther hat zum Jakobusbrief ein zwiespältiges Verhältnis gehabt. Wie gesagt, er war sich unsicher, ob der Jakobusbrief wirklich zum Neuen Testament gehören sollte oder nicht. Und 1522 machte er einige kritische Ausführungen zum Jakobusbrief, unter anderem die Stroaner Epistel, die bis heute von kritischen Theologen als Fundgrube ausgewertet werden. Aber Martin Luther ist nicht der Heilige Geist, auch er hatte Fehler. Unter anderem schrieb damals Luther noch, der Jakobusbrief sei eine recht strohende Epistel, für keines und hielt ihn für keines Apostelschrift und somit nicht wert, in dem Kanon zu erscheinen. Denn Jakobusbrief, so weiter, widerspreche der Rechtfertigungslehre des Paulus. Andererseits schrieb Luther ebenfalls in derselben Vorrede von 1522, die Epistel St. Jakobi, wiewohl von den Alten verworfen ist, lobe ich und halte sie doch für gut. Wie gesagt, ein wirklich zwiespältiges Verhältnis. Auch er focht den Brief an. Aber schauen wir nun auf die Empfänger des Briefes. Der Brief ist an die 12 Stämme in der Zerstreuung gerichtet. Und dahinter verbirgt sich, wie es für ein Sendschreiben charakteristisch ist, keine Postadresse. Wir hätten hier zum Beispiel die Postadresse Bahnhofstraße 8. Philemon hat einen direkten Brief bekommen. Die Korinther haben einen direkten Brief bekommen. Aber hier, er geht an die 12 Stämme, wo sie auch sein mögen. Jakobus hatte sicherlich keine konkrete Gemeinde vor Augen. Und doch wendet er sich dieser Brief an einen Personenkreis, der weit über eine Gemeinde hinausragt und über höchstwahrscheinlich sogar über ein Gebiet, was ihm bekannt ist. Die Bezeichnung 12 Stämme in der Zerstreuung hat eine räumliche und auch eine theologisch-heilsgeschichtliche Bedeutung. Aus verschiedenen Gründen hatten sich in vielen Ländern der damaligen Welt jüdische Diaspora-Gemeinden gebildet. Sendschreiben an die verstreuten Diaspora-Juden waren zur damaligen Zeit nicht ungewöhnlich. Das Besondere am Jakobusbrief ist, dass hier im Gegensatz zu den jüdischen Sendschreiben ein jüdischer Christ schreibt. Und dass sein Brief im Gegensatz zu den anderen Aposteln unter den Juden, Petrus und Johannes, nicht nur an einige verstreute Stämme gerichtet ist, sondern an alle 12. Er erhebt damit einen umfassenden Anspruch. Denn mehr als 12 Stämme hatte Israel nicht. Jakobus hat etwas zu sagen, was das ganze Gottesvolk angeht. Die Zielangabe des Briefes wird nicht durch die geografischen Angaben begrenzt. Die Zerstreuung des Volkes Israel hatte eine lange und, wir wissen, wechselvolle Geschichte und eine tiefe heilsgeschichtliche Bedeutung. Was als Gerichtshandeln Gottes begann, endet durch Gottes Erbarmen als Heilshandeln. Gott hat die Israeliten gestraft, sie sozusagen in die Zerstreuung gebracht und somit sich selbst verkündet. Denn die Juden hielten an ihrem Glauben fest, an den einen Gott. Das Elend der Zerstreuung, der Gottesferne, führte zu tiefen Begegnungen mit Gott. Das ist wunderbar. Wir können nur darüber staunen, wie Gott handelt und wie er es führt. Hätte ein Nebukadnezar etwas erfahren vom vom Judentum, hätte er die Gebote getan, wenn nicht ein Daniel dort gewesen wäre? Der war aber nur dort, weil Gott die Menschen in die Zerstreuung getan hat. Sie waren selber schuld. Aber auch da hat aus krummem Weg Gott wieder einen geraden, einen guten Weg gemacht. Für viele. Die Zerstreuung, die nach menschlichen Ermessen eigentlich zur Auflösung des Volkes Israel hätte führen können, dient in Gottes Heilsplan gerade der Sammlung Israels und der ganzen Völkerwelt. Ich kenne kein Volk, das irgendwann mal zerstreut wurde und das sich als Volk erhalten hat, so wie die Juden. Sobald sie ihr angestammtes Gebiet verlassen hatten, haben sie entweder bei einer Völkerwanderung die ansässigen Völker verstreut, in die Flucht getrieben und man hat von ihnen nie wieder etwas gehört oder nur etwas gehört, aber man kennt sie nicht mehr als Volk. Kennt jemand Moabiter, Edomiter, Amalekiter? Alles Völker, die es damals noch gegeben hat. Herodes der Große war Idumäer, Edomiter. Und es ist verwunderlich, dass über tausende von Jahren das Volk Israel sich gehalten hat. Das ist nicht verwunderlich, wenn wir an die Macht Gottes glauben. Aber alle Völker sollen erkennen, dass Gott der Herr ist, wie wir es in Psalm 44, 12 lesen. Und so werden am Ende alle Völker seinen Namen anrufen. Das heißt nicht, dass alle Menschen seinen Namen anrufen. Alle Völker. Jakobus schreibt in erster Linie an Judenchristen. Ein jüdischer Brief an jüdische Christen. In welchem Maße es zu seiner Zeit über die Jerusalemer Gemeinde hinaus eigenständige, von den übrigen Judenschaft abgetrennte judenchristliche Gemeinden gab, das ist nicht sicher. Wenn Jakobus seinen Brief dennoch an die 12 Stämme in der Zerstreuung adressiert, so bedeutet das, dass er die judenchristlichen Gemeinden in ihren umfassenden Zusammenhang anspricht. Sie sind der heilige Rest Israels, wie wir in Jeremia 23,3 lesen, der das wahre Israel repräsentiert. Der schon die Verheißung, die ganz Israel gilt, angenommen hat und in ihr lebt. Was sich in der judenchristlichen Gemeinde verwirklicht, geschieht nicht im Winkel irgendeiner jüdischen Sekte, unerkannt, unbeachtet, sondern im Blick auf ganz Israel. Der Jakobusbrief ist somit ein Brief an die aus allen Enden der Erde zusammengerufenen Gemeinde der Endzeit, zu der wir auch gehören. Der Weg Gottes mit seinem Volk Israel findet seine direkte Fortsetzung in seinem Weg mit der neutestamentlichen Gemeinde. Zunächst unter den Juden, dann auch unter den Heiden. Und indem der Jakobusbrief an die Diaspora gerichtet ist, gibt er auch seine missionarische Absicht zu erkennen. Schauen wir uns nun den Abfassungsort und die Zeit an. Bei dem Ort ist es ziemlich schnell belegt, denn Wie bei Fragen nach Empfänger des Briefes des Jakobus stehen auch bei der Frage nach der dem Abfassungsort und Zeit keine ausreichenden Informationen zur Verfügung. Und deshalb können wir allenfalls indirekte Schlüsse ziehen. Da Jakobus Leiter der Jerusalemer Gemeinde war und dort auch starb, ist anzunehmen, dass dieser Brief auch in Jerusalem verfasst wurde und abgesendet worden ist. Nochmal zum Versenden eines Briefes. Ein Brief wurde nicht mit der Post versendet, so wie wir es kennen, sondern er wurde Reisenden mitgegeben, die ihn den entsprechenden Orten zu verteilen hatten. Man musste also erstmal jemanden finden, der gerade in dieses Gebiet reist, damit er den Brief mitnimmt, oder jemanden beauftragen, du, geh mal los. Und daher auch diese unterschiedlichen Gestaltungen des Briefes. Da Jakobus im Jahre 62 nach Christi dem Märtyrertod starb, muss dieser Brief zwangsläufig früher geschrieben worden sein. Überlegungen zu literarischen Abhängigkeiten des Jakobus von bestimmten Paulusbriefen und zu der daraus folgenden späteren Datierung bleiben damit konstruiert, vage. Im Grunde sind sie auch unnötig und weisen in Bezug auf die Auslegung gerade von Jakobus 2,14 in die falsche Richtung. Jakobus enthält nicht die geringste Anspielung an die Paulusbriefe oder gar eine Berufung auf sie. Die Abfassungszeit dieses Briefes kann von daher nicht in nachpaulinische Zeit verlegt werden. Es ist sogar möglich, dass wir in Jakobus Brief eines der frühesten Dokumente urchristlicher Literatur vor uns haben. Es könnte sein, dass dies der erste Brief an die Gemeinden ist, der geschrieben wurde. Geht man aber davon aus, dass Jesu Bruder den Brief verfasst hat, dann kann man ihn ungefähr in die Zeit legen von 50 bis 62 nach Christi Geburt. Die Bezeichnung der christlichen Treffpunkte als Synagoge, wie ich es eben schon gesagt habe, und die Bekanntheit des Herrenbruders in Griechenland war schon um 55 nach Christi deutlich. Und darum kann man auf eine frühere Zeit des Wirkens des Jakobus die Hinweise ablesen, so dass wir in diesem Behandlung von einer Abfassungszeit von um 50 nach Christi ausgehen. Das ist aber, wie gesagt, nur Annahme, die durch Rückschlüsse sich vielleicht bestätigen könnte. Die weite Verbreitung und endgültige Aufnahme in den Kanon zeigen, dass der Jakobusbrief über die Empfängerangabe hinaus in anderen christlichen Gemeinden gelesen wurde. Schon die 12 Stämme weisen auf ihre Vollzahl hin, auf die Einheit des alttestamentlichen und neutestamentlichen Gottesvolkes. Ein weiterer Hinweis auf eine frühe Abfassung des Briefes liegt in der Tatsache, dass es schon bald nach dem Tode des Herrenbruders kein orthodoxes Judenchristentum mehr gab, an das der Brief gerichtet gewesen sein könnte. Orthodoxes Judenchristentum wäre gewesen Beschneidung, die Gebote oder die Gesetze Mose und was Jesus gesagt hat. Die Juden halten sich in großen Teilen immer noch dran, außer dass das Opfer wegfällt. Trotz unterschiedlicher Auffassungen in der Verfasserfrage besteht kein Zweifel daran, dass der vorliegende Brief vom Herrenbruder geschrieben wurde. Wir wollen den Brief so nehmen, wie er uns von Gott gegeben ist, unter dem Namen des Jakobus. Eine Auslegung des vorliegenden Textes kann an dieser vom Text selbst gemachten Angabe nicht vorbeigehen. Der Brief ist uns im Rahmen des neutestamentlichen Kanons als ein Brief des Jakobus überliefert. Und wir dürfen auch darüber spekulieren. Bei der Auslegung möchte ich darum den Grundsatz folgen, dass er in seiner der Endgestalt vorliegende Text und nicht ein Text hinter dem Text gesucht wird. Es ist der eigentliche Text auszulegen und nicht, was man dort hineininterpretieren möchte oder herauslesen möchte. Ein Text hat eine Entstehungsgeschichte. Aber Gegenstand der Auslegung ist der Text an sich. Wenn wir den Brief in seinem Selbstanspruch lesen und verstehen wollen, müssen wir uns an den Text und an die Selbstaussage halten. Jedermann, der in den Heiligen Schriften einen anderen Sinn findet, als die Verfasser beabsichtigt haben, der befindet sich in einem Irrtum, sagt Augustinus, ein Kirchenältester. Zum Sinn des Textes und zu der von Gott gegebenen Gestalt gehört die Angabe über seinen Verfasser. Aber auch aus historischen Gründen ist der Jakobusbrief ernst zu nehmen. Wir können also festhalten, der Brief des Jakobus ist mehr als eine strohene Epistel. Der Jakobusbrief ist eine eindeutig christliche Schrift, vom Geist Gottes eingehaucht. Und genau so ernst wollen wir ihn nehmen. Er ist kein Anhang an die Bibel, sondern er gehört zum Wort Gottes. Und alles, das ganze Wort Gottes ist geschrieben zur Lehre, Ermahnung und so weiter. Wollen wir uns diesen Brief herzlich zu Gemüte führen und danach handeln. Aus Gnade, die uns der Herr geschenkt hat. Amen. Lasst uns noch aufstehen zum Gebet. Großer Gott, wir danken dir, dass wir auch den Jakobusbrief in dem Kanon finden, in deinem Wort finden. Einen Brief, der uns kurz und knapp aufzeigt, wie wir handeln sollen, auf was wir achten müssen. Andere Briefe sind auch wichtig. Sie zeigen es uns noch detaillierter auf. Aber oft brauchen wir erstmal einen groben Überblick, um überhaupt die Richtung zu kennen, damit wir nicht falsch gehen. Hilf uns, dass wir diesen Brief recht verstehen. Hilf mir, dass ich ihn zu deiner Ehre und Verherrlichung auslege und uns als Ermahnung, Erbauung und zur Freude in einem Leben mit dir auslege. Dass das offenbar wird, dass wir darin sehen, deine Liebe zu uns. Dir die Ehre, Lob und Dank, jetzt und in Ewigkeit. Amen.